Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute mit der allerletzten Episode des Themenschwerpunktes Kapitalismus neu gedacht. Zu Gast ist Frederic Laloux. Er hat das Buch geschrieben Reinventing Organizations. Und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, weil A, das Buch ist so etwas wie die Bibel für mich geworden und B, er gibt jetzt nicht so viele Interviews. Ich bin echt happy, dass es geklappt hat und ich habe mit ihm darüber gesprochen, was nach so einem Welterfolg passiert und was seine Haltung zum Thema Kapitalismus neu gedacht ist. Wichtige Info, wir reden über die XY-Theorie von McGregor und auch über Fredericks neues Videoprojekt. Alle Infos dazu kannst du vorab jetzt auch schon in den Shownotes dir einmal kurz angucken, damit du weißt, worüber wir reden. Ich wünsche dir ansonsten jetzt ganz viel Spaß und Audio ab mit Frederic Laloux. Ja, wir haben jetzt, Frederic, wir haben eine Fernleitung Berlin-Amerika. Du lebst jetzt dort, du bist eigentlich Belgier, nicht nur eigentlich, du bist Belgier, in Belgien geboren. Trotzdem redest du mit uns heute auf Deutsch.
Ja, und das will ich vielleicht gleich vorab klären. Also meine Mutter war Deutsche, aber ich bin in Belgien aufgewachsen und habe nur mit ihr Deutsch geredet. Und sie ist leider früh verstorben und ich habe gerade letztens ausgerechnet, dass ich seit 27 Jahren kein Deutsch mehr rede und das klingt trügerisch gut. Ich glaube, es ist noch mehr oder weniger akzentfrei. Aber ich tue mich zum Teil richtig schwer. Also das ist jetzt eine Herausforderung für uns. Und ich freue mich riesig, weil ich einfach nie mehr Deutsch rede. Aber ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich manchmal stocken bleibe oder einen halben Satz auf Englisch sage.
Okay, alles gut. Ich bin ja auch noch da. Ich korrigiere dann live und wir gucken dann, wie es wird. Nein, alles entspannt. Genau, du hast das Buch geschrieben, Reinventing Organizations. Ganz viele unserer Hörer haben dieses Buch gelesen. Man hat davon gehört, man hat Beispiele gehört. Man hat dieses bekannte Bürzorg-Beispiel wahrscheinlich auch schon mal live irgendwo in Holland erleben dürfen, weil man dort Menschen kennt oder so, zumindest wenn man dort in der Nähe wohnt. Was machst du nach diesem Buch? Also wie reagierte man auf diesen Welterfolg, so kann man es ja nennen, und was kommt danach?
Ja, es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, es war unerwartet, dass meine Arbeit so viel Anklang überall auf der Welt gefunden hat. Ich glaube, das Buch ist jetzt inzwischen in 20 Sprachen und in Japan ein Riesenerfolg und in Russland und in China und hat sich, glaube ich, jetzt 500.000 Mal verkauft. Also war natürlich alles viel größer, als ich mir es je denken konnte. Aber gleichzeitig hat sich eigentlich für mich gar nicht so viel verändert. Ich hatte gerade noch ganz junge Kinder, als das Buch rausgekommen ist. Und ja, dann geht's, das Leben geht einfach weiter. Windeln wechseln und kochen war für mich einfach ganz deutlich, dass das Wichtigste für mich ist, eigentlich ein einfaches Leben zu führen. Ich fliege kaum und rede kaum, werde ganz viel eingeladen, aber sage eigentlich bei 99% ganz lieb ab und habe mir so eigentlich vorgenommen, dass ich nur so zweimal im Jahr einen Vortrag halte und den Rest der Zeit mit der Familie verbringe und einfach Zeit für andere Projekte. Inzwischen sind wir auch in so ein wunderschönes Ökodorf in Amerika umgezogen. Und da bin ich ja noch mal ein ganzes Stückchen weiter weg und genieße einfach ein wunderschönes Leben. Aber das Thema hat mich noch eine ganze Zeit lang beschäftigt. Ich habe kein Consulting gemacht, aber ab und zu haben sich Unternehmensführer auf dem weiten Weg bis da in mein Ökodorf gegeben, um einfach einen Tag mit mir zu sprechen. Und da habe ich dann einfach wahnsinnig viel gelernt, zu dem Thema, okay, du hast ein bestehendes, traditionelles, vielleicht ein großes Unternehmen und willst dich jetzt auf den Weg machen. Und ja, wie gestaltet sich so eine Reise? Was sind so die typischen Fallen, die man fällt? Was sind so die Sachen, die man nicht erwartet hat, aber die eigentlich scheinbar jedes Mal passieren? Was sind die guten Ideen? Wie macht man sich da auf den Weg? Und da habe ich in den letzten Jahren sehr viel dazu gelernt. Und mein großes nächstes Projekt war eine Videoserie. Also statt ein Buch zu schreiben, habe ich es diesmal mit einer Videoserie gemacht und die habe ich gerade zu Ende gekriegt. Das sind also 130 Videos, 20 Stunden Content, die jetzt Den habe ich auf Englisch Insights for the Journey genannt. Inzwischen sind sie auch schon in Französisch und Chinesisch und Japanisch untertitelt. In Deutschland hat sich da noch gar nicht so viel bewegt. Also vielleicht gibt sich da auch mal so eine Community, die übersetzt. Aber da habe ich, glaube ich, nochmal so einen großen Satz hingelegt. Also da ist, glaube ich, wahnsinnig viel Content. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Beste, was es da gerade so gibt, was, ne, wenn du jetzt ein Unternehmen hast und willst dich da auf den Weg machen und willst von denen lernen, die es schon ein bisschen vor dir gemacht haben, da gibt es, glaube ich, wahnsinnig viel zu lernen und wahnsinnig viele Fehler, die du dadurch vermeiden kannst. Also das war mein großer Wurf in letzter Zeit. Und jetzt im Sommer gab es gerade für mich einen Einschnitt, wo ich gemerkt habe, was mich jetzt wirklich bewegt, ist die Klimakrise, wie viele andere auch. Und da spüre ich, dass das so ein bisschen meine nächste Arbeit sein wird und dass ich jetzt, was mit Unternehmen und Reinventing Organization zu tun hat, ein bisschen auf jeden Fall mal eine längere Pause damit machen werde.
Also die Videoserie ist die logische Weiterentwicklung, genau, von Reinventing Organizations, das Praktische, die Hilfestellung, genau, und ja, das Neue kommt so aus dir heraus. Ist das immer so gewesen? Also dass aus dem Gespür heraus irgendwie aus dem Emotionalen herauskommt?
Ja, also ich glaube, wahnsinnig viele Künstler sagen, dass, was weiß ich, Leute, die Lieder schreiben oder Gedichte schreiben, dass sie nicht das Lied geschrieben haben und das Gedicht, sondern dass das Lied zu ihnen gekommen ist oder das Gedicht hat sie einfach, war auf einmal da und das mussten sie ganz schnell aufschreiben, sonst geht es auch schon wieder weg. Und so erfahre ich das eigentlich auch in meinem Leben, also mit meinen Projekten oder meinen Büchern. Ich glaube nicht so, dass ich mir die ausgesucht habe, ich glaube eher, dass die mich ausgesucht haben. Und dann arbeite ich einfach fleißig. Und so ist das jetzt, glaube ich, auch mit dem neuen Projekt.
Und Klima, wie würdest du das definieren? Also sagst du das, was Greta gesagt hat, da möchtest du weiter eintauchen, geht das in Richtung Unternehmen? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, geht also sicherlich in die gleiche Richtung wie Greta. Die Fragestellung mit Unternehmen ist schon spannend. Also ich merke, ich werde langsam ein bisschen ungeduldig, wie oberflächlich Unternehmen an das Thema gehen. Ich finde, man gratuliert sich da sehr schnell selber und sagt man, ach, da haben wir doch was ganz Tolles gemacht und will eigentlich nicht schauen, wie zerstörerisch vieles von dem ist, was Unternehmen heute machen. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns trauen, dass wir einfach den Mut finden, um wirklich ganz ehrlich zu schauen, was machen wir eigentlich? Ne, womit sind wir gerade beschäftigt? Wie sehr zerstört das, was unsere Unternehmen machen, die Umwelt? Und dass wir uns nicht einfach gratulieren, weil wir sagen, hey, wir haben hier doch 5% was ein bisschen verbessert oder 10%. Aber mir ist da letztens ein interessanter Test eingefallen. So drei Fragen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich als Unternehmen haben wir eigentlich ein Bestehensrecht? Dienen wir eigentlich der Welt oder sind wir eigentlich zerstörerisch? Und diese drei Fragen, die lassen mich jetzt nicht mehr los. Also die erste der Fragen ist, stell dir vor, es gäbe keine Werbung. Stell dir vor, Marketing wäre nicht erlaubt. Was würde mit unserem Umsatz passieren? Stell dir vor, du bist Coca-Cola und musst eigentlich jedes Jahr hunderte Millionen oder weltweit ein paar Milliarden in Marketing, in Werbung pumpen, um eigentlich erstmal die Nachfrage aufzubauen für dein Produkt. Eigentlich braucht dein Produkt niemand. Ne, wenn du die nicht künstlich stimulieren würdest mit hunderten Millionen Werbung, würde es eigentlich dein Produkt niemanden interessieren. Braucht es dann dein Produkt eigentlich?
Ich glaube, das ist in ganz vielen Dingen so. Also Coca-Cola, also ich gucke jetzt einmal um mich herum. Ich bin schon ein paar Mal jetzt in die Werbefalle gelaufen, ja.
Zweite Frage ist, stell dir vor, bevor jemand dein Produkt oder deinen Dienst kauft, müsste er sich ein 5-minütiges Video anschauen, wie dein Produkt oder dein Dienst hergestellt wurde. Zum Beispiel, bevor du jetzt eben deine Coca-Cola, ich fahre jetzt mal die Coca-Cola-Schiene weiter, bevor du jetzt eine Coca-Cola-Flasche kaufst, musst du jetzt erstmal anschauen, natürlich wie viel Zucker da drin ist, musst du dir aber auch anschauen, wie die Plastikflaschen hergestellt wurden, wie diese Plastikflaschen im Ozean landen, musst dir anschauen, wie der Wasserspiegel in vielen Ländern sinkt, weil Coca-Cola sich davor Rechte geholt hat, um das Wasser als erstes zu pumpen, musst dir anschauen, wie heimlich Coca-Cola überall unglaubliche Lobbyarbeit macht, um dafür zu sorgen, dass das nicht gegen Zucker reguliert wird und so weiter. Was würde dann mit deinem Umsatz passieren? Wie viele Leute würden sich das eigentlich noch kaufen? Oder Joghurt. Ich will einfach mal Joghurt. Ich weiß gar nicht, ob deine Zuhörer das jetzt sich anhören wollen, aber wenn du weißt, wie Milch hergestellt ist, wird eigentlich niemand mehr Milch kaufen. Mhm. Man weiß es nicht oder man will es nicht wissen, aber ich meine, Kühe werden artifiziell, sagt man es auf Deutsch, inseminated. Das heißt, die werden am Hals werden die festgemacht, weil sie das natürlich nicht wollen, und die werden durch einen Mann werden die vergewaltigt, der tut seinen ganzen Arm da rein, um die Saat hinten rein zu tun, weil man das heute nicht mehr durch Bullen machen lässt. Die kriegen ein Baby und am Tag, wo das Baby geboren wird, wird das Baby weggenommen. Die Kuh, die schreien und weint 2 Tage und 2 Nächte lang, weil ihr Baby ihnen weggenommen wurde. Und danach nimmt man die Milch. Diese Kühe sind ja inzwischen, haben so fette Euter, die sind gar nicht mehr natürlich. Die produzieren halt 2-3 Mal so viel Milch, wie eine normale Kuh das eigentlich macht. Und so nach einem Jahr geschieht das Gleiche wieder, werden sie wieder vergewaltigt, wird das Baby wieder weggenommen, damit es wieder Milch gibt. Und so macht man das 4-5 Jahre lang. Und oft nach 4-5 Jahren sind die Kühe so erschöpft, man hat die so ausgelaugt, dass die zum Teil einfach auf den Boden fallen, nicht mehr aufstehen können. Und dann werden sie getötet, obwohl eine Kuh normalerweise 20-25 Jahre lebt. Also wir haben die wirklich zu Milchsklaven gemacht, Sex-Milchsklaven. Und denkst dir, wenn mir das zeigen würde im Film, wer würde eigentlich noch Joghurt essen? Also das wäre meine zweite Frage. Ne? Was passiert eigentlich, wenn Leute wissen würden, wie wir unsere Produkte herstellen? Und die dritte Frage ist, was würde mit unserem Umsatz passieren, wenn die vollen Kosten angerechnet würden? Mhm. Also wieder bei Coca-Cola, das massive Übergewicht, gerade jetzt hier in den USA, aber auch in Deutschland, nicht? Das hat unglaubliche Kosten für die Sozialversicherung und so weiter. Stell dir mal vor, das würde angerechnet, wenn die Kosten für das Wasser werden angerechnet, wenn das Kosten für den Plastik, nicht, für die Wiederverwertung würde angerechnet und für die Ozeansäuberung würde angerechnet und deine Flasche Coca-Cola, ich weiß nicht, würde vielleicht 3 oder 4 Mal so viel kosten. Dann denkst du dir, nur um mal dieses Beispiel zu nehmen, Coca-Cola, eigentlich würde niemand das Produkt kaufen, wenn du keine Werbung machen würdest und dir die ganze Zeit da die Nachfrage wieder aufpumpst. Wenn die Leute sehen würden, was das in einem Produkt steckt und wie, hätten wahrscheinlich auch keine Lust. Und es würde 3 oder 4 Mal so viel kosten. Also denkst du dir eigentlich, brauchen wir Coca-Cola? Nein, wir brauchen eigentlich kein Coca-Cola. Und so kannst du dir eigentlich das für sehr viele Produkte denken. Und dann, also ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns diese Fragen mal wirklich stellen. Mhm. Statt nur zu sagen, hey, ja, ganz toll, Coca-Cola hat jetzt ein Ziel für 2030 Carbon Neutral zu sein und ha, super. Oder wie ich gerade letztens, ich war auf einer meiner 2 Reisen im Jahr, war ich in Japan und da war so ein Automat, Coca-Cola-Automat am Bahnhof und da war so ein Aufkleber mit so einem Eisbären auf der Seite. Ganz süß. Und dann stand da so ein kleiner Text, habe ich die Japaner gefragt, warum denn das? Ach, weil diese Maschine, die benutzt 50% weniger Elektrizität. Deswegen haben wir da so einen süßen Eisbären. Dadurch helfen wir, die Eisbären zu retten. Da habe ich mir gedacht, Also wirklich? ist das der Pegel, wo wir schon zufrieden sind? Also das beschäftigt mich einfach sehr, dass wir uns eigentlich endlich mal trauen, den Mut zu haben, uns die Sachen anzuschauen. Und ich weiß, es ist unglaublich schwer, weil wenn ich jetzt für Coca-Cola arbeite und ich schaue mir das wirklich an, dann stellt mich das natürlich vor ein ganz, ganz schwieriges Dilemma. Also müsste ich jetzt eher aufhören zu arbeiten oder müsste ich jetzt ein interner Aktivist werden oder müsste ich vielleicht sogar ein so ein Whistleblower werden, der interne Dokumente rausgibt. Also es ist natürlich unglaublich schwer. Und vielleicht ist meine Familie ganz stolz auf meine Karriere. Und traue ich mich wahrscheinlich gar nicht, selbst mit meinen Freunden darüber zu reden oder mit vielleicht mit meiner Frau oder mit meinen Eltern, weil die sind ganz stolz auf meine Karriere. Und wenn ich dann erstmal anfange, darüber zu reden, werde ich dann Nestbeschmutzer. Also ich habe da unglaublich viel Verständnis für, dass es schwer ist, uns diese Fragen zu stellen, dass es schwer ist, uns die Wahrheit anzuschauen. Aber ich finde, es ist einfach wahnsinnig wichtig. Ich finde es ganz toll, zum Beispiel das Patagonia. Patagonia ist dieses amerikanische Unternehmen, das so Outdoor Clothing macht. Also, und die sind ja weltweit so wirklich die weitesten, die sich am meisten die Fragen gestellt haben, wie macht man Klamotten, die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Also sie sind wirklich ganz, ganz toll. Und ich finde es toll, dass die so ehrlich sind. Statt dass sie jetzt ganz toll grüne Reklame machen und sagen, wir sind die Tollsten, sagen die, wir sind weiterhin zerstörerisch. Weniger als andere, ein ganzes Stückchen weniger als andere, aber wir sind noch weit entfernt von dem, was wir wollen. Und das finde ich jetzt ein ganz tolles Beispiel. Also die am weitesten sind, sind eigentlich auch die zugeben, dass das, was sie machen, eigentlich noch weiterhin dazu beitragen, dass der Planet zerstört wird.
Die das ja auch als Unternehmensziel ganz fest verankert haben, den Planeten zu retten. Das ist das höchste Unternehmensziel von Patagonia. Da fallen mir auf jeden Fall, also es gibt zwei Perspektiven, die ich gerne mal gehen würde. Einmal die Moral, hast du gerade gesagt, oder du hast es nicht gesagt, aber die ist implizit mit drin. Wir sitzen jetzt da, arbeiten für ein Unternehmen, das kann jetzt ein Getränkehersteller sein, das kann in der Klamottenindustrie sein, aber eigentlich in sehr, 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 sehr vielen Berufen ist es ja so, dass es dieses Ambivalente gibt. Ich arbeite gerne da, ich glaube, wir sind gut, und dann gucke ich hinter die Kulissen und stelle fest, wow, also da ist irgendwie so eine dunkle Seite und entweder schaue ich weg oder nicht. Und dieses Spannungsfeld, ich glaube, das kann einen auch zerfressen, wenn man das immer wieder denkt, nicht darüber reden kann.
Genau.
Und ja, weil es gibt ja keine Lösung dafür. Die Lösung wäre zu sagen, ich arbeite nicht für Firma XYZ, aber was mache ich dann? In einem System, was von mir erwartet, dass ich irgendwo arbeite. Und das ist verdammt schwierig.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dass wir uns trauen, hinter die Kulissen zu schauen. Und dass wir Leute finden, Freunde, Kollegen, mit denen wir darüber reden, dass es nicht mehr bei uns selber liegt. Und dass wir verstehen, dass die Schuld nicht bei uns liegt. Das ist wirklich, wie du meintest, ein System. Und in dem sind wir alle gefangen. Und ich glaube, wir müssen einfach die Möglichkeit aufbauen, dass wir mit der Frage sitzen und nicht gleich Antworten haben. Also wir sind heute in einer Gesellschaft, wo einfach Problem-Solving, nicht? Wir müssen sofort eine Antwort haben. Es wird unglaublich unkomfortabel, wenn wir nicht sofort eine Antwort haben. Und ich glaube, wir müssen einfach das Capability, kannst du mir das übersetzen? Die Möglichkeit einfach, dass wir es schaffen, dass wir einfach mit schwierigen Fragen sitzen bleiben und nicht gleich eine Antwort haben müssen. Es gibt ein ganz tolles Beispiel. Es gibt eine Firma in den USA, die heißt Interface. Die hatte einen Boss, der ist leider gerade verstorben, Ray Anderson, der in den 90er Jahren, also die Firma Interface, die machen so Teppiche. Die machen Teppiche hauptsächlich so für Unternehmen. Die sind diese kleinen Quadrat, weißt du, Teppiche, die du so nebeneinander verlegst, haben die erfunden. Mhm. Und in den 90er Jahren ist es dem Ray Anderson erstmal bewusst geworden, also eigentlich pumpen wir Öl aus der Erde, aus dem wir dann diese Plastikteppiche machen. Und alle, was weiß ich, 5 Jahre schmeißen Unternehmen das dann raus und wir verlegen eigentlich tausende Quadratmeter oder wahrscheinlich Kilometer von solchen Sachen, die dann einfach irgendwo auf dem Müll landen. Und das hat ihn irgendwann mal, hat ihn dieses Bewusstsein geschockt. Aber es war eine Frage, er hatte keine Antwort. Was machen wir? Was machen wir anders? Wie können wir es überhaupt anders machen? Und es war einfach, hat mich sehr beeindruckt, er hatte einfach, er hat es einfach in sich, dass er mit dieser unkomfortablen Frage sitzen geblieben ist und die nicht gleich weggeschickt hat oder nicht gleich weggeguckt hat. Und hat er war jetzt der Boss des Unternehmens und hat eigentlich seinen ganzen Führungsstab hat er damit konfrontiert und alle wollten das eigentlich gar nicht hören. Und aber langsam, indem man mit der Frage sitzen bleibt, langsam kommen dann auch Antworten hervor. Mhm. Und heute, 20 Jahre später, ist Interface ein ganz anderes Unternehmen. Was ganz nicht, und die machen jetzt also wirklich 100% recyclable Teppiche mit natürlichen Materialien, machen jetzt auch Verträge, die Teppiche gar nicht mehr verkaufen, sondern einfach nur das Nutzen sozusagen verkaufen und bauen dann selber die Teppiche wieder ab und bringen dann neue Teppiche hin und sind heute wirklich ein Vorzeigeunternehmen und weiterhin sehr profitabel. Und das wäre einfach nicht passiert, wenn er nicht diese Möglichkeit gehabt hätte, einfach mit dieser Frage sitzen zu bleiben. Hm. Und das scheint mir wichtig zu sein, dass wir uns trauen hinzuschauen, dass wir Freunde finden oder andere Leute, mit denen wir darüber reden können, damit wir nicht selber verrückt werden. Und dass wir die Geduld haben zu sagen, hey, wir sitzen in so einem System fest, die Antworten werden nicht sofort kommen, aber wenn wir lang genug mit den Fragen sitzen bleiben, dann kommen langsam Antworten. Und vielleicht sind wir in 10 Jahren einfach ein ganz anderes Unternehmen.
Ich finde, das passt super in den Zeitgeist, weil ich gerade genau das Gegenteil halt als problematisch wahrnehme. Wir haben gerade in Deutschland aktuell so eine ganz krasse schwarz-weiß Konfrontation. Die einen sagen, wir müssen die Welt retten und die anderen sagen, nein, ich will das so wie immer. Und dazwischen gibt es nichts. Man muss sich ganz schnell für eine Seite entscheiden und dann ist man in diesem Lager gefangen. Und diese Geduld, auch diesen Reifeprozess überhaupt überhaupt durchführen zu können, eine Meinung wirklich zu bilden, eine Haltung zu entwickeln, das haben wir immer weniger. Das gibt es im Politischen, bei YouTube und Facebook und so ja schon ewig. Und mittlerweile, glaube ich, nimmt das auch auf einfache Themen, geht das über. Also ich sehe das immer mehr, wie so extreme Meinungen maximal weit weg sind und es überhaupt keinen Weg mehr dazwischen gibt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Geduld, sich die Frage zu stellen, gar nicht gegeben wird.
Ja. Ja, und ich hab da wahnsinnig viel Verständnis für, auch eben gerade für Unternehmensführer, die unglaublich gefangen sind. Ich hatte letztens mal ein ganz spannendes Gespräch, da war ich so mit einem Videolink mit 15 so wirklich ganz großen CEOs in Brasilien, zum Teil auch wirklich so ein bisschen die Karikatur, aber natürlich alles Männer, alles ein bisschen dicklich und älter und sehr selbstzufrieden. Und da haben wir darüber geredet, nicht? Was macht ihr eigentlich? Und seid ihr bereit, euch das anzuschauen und nicht wegzuschauen? Mhm. Da war zum Beispiel der CEO, ich werde jetzt die Marke nicht nennen, aber eine ganz, ganz bekannte Kleidermarke für ganz Lateinamerika, war ja der CEO. Und ich hatte mir vorher ein bisschen die Reklame angeschaut. Und die Reklamen sind wirklich ein Skandal. Also da waren wirklich so Frauen als Objekte im Zentrum, also so fast, also wirklich Nutten. Und Männer, die sich sie lustig angeschaut haben. Und wenn du weißt, in Brasilien, wie unglaublich, also wie Frauen, die Anzahl Frauen, die dort vergewaltigt werden, ist ja, wie überall in der Welt, sogar vielleicht noch höher in Brasilien. Und ich habe da einfach gesagt, hey, bist du damit eigentlich in Ordnung? Also ich habe eine 5-jährige Tochter. Die Statistiken sagen, sie hat wahrscheinlich eine Chance in 4 oder 5 in ihrem Leben vergewaltigt zu werden. Und irgendwie, ja, mach deine Reklame, nimm daran teil. Bist du damit eigentlich in Ordnung? Können wir uns mal trauen, uns diesen Fragen zu stellen?
Ja.
Ich habe da Verständnis für, wenn du diese Reklamen nicht mehr fährst, sondern langweiligere Reklamen, bricht vielleicht dein Umsatz jetzt um 15% ein. Und ich kann dein Problem verstehen, aber kannst du dich trotzdem dieser Frage stellen? Und das war ein unglaublich spannendes Gespräch mit diesen CEOs. Und was dabei herauskam, war, dass sie fühlen sich alle gefangen. Sie sind unglaublich mächtig, aber eigentlich in einem ganz kleinen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. In dem Rahmen sind sie unglaublich mächtig als CEOs. Aber sobald sie sich aus dem Rahmen rausbegeben und den Rahmen selber in Frage stellen und sagen, eigentlich solche Reklamen fahren wir nicht mehr oder so, wollen wir nicht mehr produzieren oder so, haben sie das Gefühl, dass sie sehr, sehr, sehr schnell in Gefahr sind. Nicht? Wenn der jetzt diese Reklame nicht mehr fährt und sein Umsatz bricht ein, wird er wahrscheinlich sehr schnell rausgeschmissen. Mhm. Und dieses Gefühl der Ohnmacht ist für viele CEOs sehr schwer. Das passt einfach nicht zu ihrem Selbstbild. Nicht? Ihr Selbstbild, ich bin unglaublich mächtig. Und die wollen sich dem nicht stellen und wollen sich also gar nicht dem stellen, dass sie eigentlich nur mächtig in einem ganz kleinen Rahmen sind. Aber dass die wirklich wichtigen Fragen, da haben sie wahrscheinlich viel weniger Macht. Und das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit ihnen. Und die Frage, die sie mir gestellt haben, war, aber was machen wir dann, wenn ich mich so ohnmächtig fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da gar nicht viel bewegen? Und eine der Antworten, glaube ich, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist für Führungskräfte, aber ich glaube für uns alle, ist, dass wir einen Plan B entwickeln für uns, für unser Leben, für unsere Karriere. Ich glaube, dass wenn du als CEO glaubst, dass in dem Moment, wo du rausgeschmissen wirst, weil du ein schönes Risiko genommen hast und du wirst irgendwann mal rausgeschmissen, wenn du glaubst, dass dann dein Leben endet, wenn dein Ego meint, das ist das Ende, nicht? Ich wurde rausgeschmissen, alle sehen mich wie als ein Versager, ich werde jetzt nicht mehr eingeladen in den Clubs der CEOs und dann wirst du natürlich nie ein Risiko nehmen. Hm. Nicht? Dann bist du eigentlich machtlos. Wenn du einen Plan B hast und sagst, okay, wenn ich jetzt nicht mehr Geschäftsführer dieses großen Unternehmens bin, könnte ich eigentlich auch das machen. Und das wäre eigentlich genauso schön. Vielleicht noch schöner. Ne? Ja. Viele dieser CEOs haben ja eigentlich genügend Geld, um überhaupt aufhören zu können. Also, aber sonst, ne, würde ich mich so oder so engagieren. Und eigentlich wäre das genauso schön. Wenn du so eine Alternative hast, auf einmal bist du nicht mehr machtlos, sondern wirst du machtvoll. Mhm. Und auf einmal kannst du natürlich Risikos eingehen. Du kannst sagen, hey, solche Reklamen fahre ich nicht mehr und so will ich nicht mehr produzieren. Und hey, wenn es irgendwann mal nicht klappt und mein Aufsichtsrat schmeißt mich raus, okay, ne, dann habe ich immer noch meine Alternative. Aber immerhin bin ich meinem Gewissen gefolgt. Und ich kann den Tag nicht erwarten, wo ein Geschäftsführer, ein bekannter Geschäftsführer, solche Änderungen vornimmt und dann rausgeschmissen wird. Und den machen wir dann zum absoluten Vorbild, nicht? Zum Hero. Ja, der oder sie muss dann überall eingeladen werden, auf allen Konferenzen. Nicht? Und auf einmal merken dann andere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen, merken dann, hey, eigentlich, wenn ich Risikos nehme, dann werde ich eigentlich geschätzt, dann gehöre ich eigentlich zu den Pionieren, dann gehöre ich eigentlich nicht. Und die immer noch schön innerhalb des alten kleinen Rahmens bleiben, sind eigentlich die Dinosaurier. Mhm. Sind eigentlich die Alten. Also ich glaube, so einen Umschwung müssen wir zielen. Aber diese Frage lässt mich jetzt inzwischen auch nicht mehr los. Nicht? Was ist jetzt dein Plan B? Auch wenn du jetzt ein Middle Manager bist. Weil auf einmal in dem Moment kannst du Risikos einnehmen. Und es gibt ganz viele tolle Beispiele. Also zum Beispiel, ziemlich bekannt bei Google, haben sich ein paar Leute, nicht so einfach so Middle Managers, ausgesprochen dagegen, dass Google wieder zurück nach China geht und dort und an der Zensur teilnimmt. Oder haben gesagt, hey, wir sind nicht einverstanden, dass Google seine künstliche Intelligenz für die amerikanische Armee benutzt, damit die Drohnen besser schießen. Und Google hat dann beide Projekte aufgegeben, weil es so einen internen Aktivismus gab. Nicht? Und es gab ähnliche Fälle bei Microsoft und bei McKinsey. Und also man merkt eigentlich, dieser innere Aktivismus funktioniert auch. Aber dafür muss ich mir als Middle Manager, der sich das traut, muss ich wahrscheinlich eigentlich einen Plan B haben, wo ich sage, hey, wenn das nicht klappt und irgendwann mal schmeißen sie mich raus deswegen, weil ich aus meinem Gewissen geredet habe, dann ist das nicht schlimm. Finde ich schon irgendwo eine Alternative.
Mir fällt da eine Sache ein. Es gab vor allem nach der Finanzkrise viele Investmentbanker, auch aus dem Middle Management oder halt aktiv am Handeln, die danach gesagt haben, wollen wir nicht mehr. Die werden dann gefeiert. Ja, der war mal Investmentbanker, jetzt sitzt er in Österreich in einer kleinen Almhütte und hat die alte böse Welt hinter sich gelassen. Aber ein wichtiger Unterschied ist zu dem zu sehen, was du gerade gesagt hast, nämlich ein Investmentbanker, der sagt, ich steige aus, hat ja nicht aktivistisch in der Organisation versucht, was zu aktiv verändern. Nee. Und das ist doch ein Riesenproblem. Also müssen wir nicht alle Aktivisten sein? Also eigentlich, sobald ich sage, jemand ist ein Aktivist, dann denkt man an jemanden, ach, der ist linksradikal, der will die Anarchie, vielleicht noch Punk oder so. Das ist so das, was die Leute damit verbinden. Aber müssten wir nicht alle, egal was wir beruflich machen, vom Polizisten über den Rechtsanwalt bis hin zu einem Unternehmen, was 200.000 Mitarbeiter hat, müssten nicht alle irgendwie Aktivisten sein?
Ja, vielleicht müssen wir ein anderes Wort erfinden, weil
Aktivist
eben besetzt, so schlecht besetzt ist. Aber vielleicht könnten wir sagen, einfach ein Aktivist des Gewissens. Mir geht es darum, eigentlich, dass wir eben nicht mehr in dieser Spannung sitzen, die uns, glaube ich, langsam so von innen auffrisst, wo wir eigentlich wissen, dass wir an Sachen teilnehmen, bei denen wir eigentlich nicht teilnehmen wollen. Aber eben, wie du vorhin meintest, aber am liebsten schauen wir doch weg, weil wir uns doch machtlos fühlen und wir doch nicht sicher sind, dass wir was bewirken können. Und ich glaube, dass da eine unglaubliche Spannung wegfällt, wenn man einfach sich mal traut, da hinzuschauen und sich das zugibt. Und zu sagen, hey, ich weiß noch nicht, was die Lösung ist, aber zumindestens gibt einen schönen Satz von amerikanischen Autor Parker Palmer, I live divided no more. Ich lebe nicht mehr geteilt.
Ja, ja.
Und aus dem Sinn meine ich ein Aktivist des Gewissens und dann sich in dem Unternehmen einzubringen und eben, glaube ich, eben nicht aus dieser Art, wo man sagt, hey, das ist ein Skandal und das sollten wir nicht machen, sondern wo wir eben die anderen dazu einladen, sich auch die Frage des Gewissens zu stellen. Mhm. Die Führungsetagen stellen sich ja eigentlich die gleichen Fragen oder auf die gleiche Art drücken diese Fragen weg oder schauen weg. Und die Frage ist, vielleicht können wir uns gegenseitig einladen, dass wir uns dem stellen und dann uns dieser schwierigen Frage stellen, okay, was machen wir nun?
Ich war vor einigen Tagen auf einer Veranstaltung und da habe ich das Menschenbild XY von McGregor vorgestellt. Ja. Und da kam nach dem Vortrag kam ein älterer Herr auf mich zu und hat gesagt, ah Frank, toller Vortrag, das mit dem XY, das hat mich richtig berührt. Und ich so, ja, warum? Und dann sagte er, ich habe noch 3 Monate, dann bin ich auf Rente und dann kann ich endlich Y sein.
Wow.
Und das fand ich so, ich bin so ein bisschen rot angelaufen, das hat mich total, und das wiederum hat mich berührt, wo ich dachte, ja, wie hast denn du, und er so, ich kannte diese Theorie, also so gespürt habe ich sie immer. Du hast sie jetzt gerade beschrieben von dem McGregor, das gibt mir jetzt einen Namen, aber ich habe im Unternehmen X gelebt und wenn ich aus dem Unternehmen rausging, war ich Y. Und jetzt kann ich vollkommen ich sein, ich darf so sein, wie ich bin, ich werde nicht ein... Und da habe ich ihn gefragt, ich so, wie hast du das denn durchgehalten, wenn du das die ganzen Jahre überall... Und dann sagte er, ja, ich habe das durchgehalten, weil ich die Zahlen gesehen habe, ich habe den Erfolg gesehen, ich war ein guter Verkäufer, ich war ein guter Manager. Und das war dann für mich okay. Aber trotzdem, sagte er, oder hat er so ganz lange auch nochmal überlegt, ich freue mich schon auf die Rente. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Ja.
Ja.
Also wir haben ganz viele Führungskräfte da draußen, die sich auch diese Fragen stellen, aber vielleicht auch denken, ich bin wirklich der Einzige in diesem Laden. Aber vielleicht gibt's 80% der anderen sind genauso. Aber keiner sagt was, keiner hebt die Hand.
Ja.
Das muss man sich mal, wenn wir uns den Gedanken mal erlauben, es gibt nur Aktivisten des Gewissens in den Unternehmen, Führungskräfte 80%, wie viel Macht man dann auf einmal hat? Ja. Wenn man sieht, dass bei Google so eine aktive Aktivistenrolle auch dazu führt, dass Google Projekte einstellt. Das sind doch alles Beweise dafür.
Mhm. Das erinnert mich gerade vor Jahren, also da arbeitete ich noch bei einer Unternehmensberatung bei McKinsey und irgendwann mal habe ich mich so dem ganzen Themenbereich so Meditation und persönliche Entwicklung eröffnet. Und dachte ich mir so, ich bin jetzt hier wirklich der Einzigste, ne? Ganz, ganz komisch. Und dann langsam traute ich mich so mit manchen so ein bisschen das Gespräch anzugehen und zu schauen, Und dann auf einmal merkte ich, hey, die machen das Gleiche. Und das aber für die ist das auch ein Geheimnis. Und die glauben auch, dass sie die Einzigen sind. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass da war wahrscheinlich die Hälfte der Leute. aber niemand traut sich, das auszusprechen.
Also, wenn wir das schaffen, dass da eine Bewegung losgeht, Menschen sich zu trauen, ich meine, das ist das, was du in deinem Buch vorgestellt hast, ihre Rolle abzulegen, die Dinge zu sagen, die sie wirklich denken. Das klingt nach Revolution.
Ja, eine schöne Revolution.
Auf jeden Fall.
Und eine jetzt Revolution kommt der Ganzheitlichkeit.
Ja, ja. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wir haben ja gesagt, der eine Punkt ist Moral. Du hast ganz am Anfang von diesen Werbegeldern gesprochen, also zig hunderte Millionen, die ein Unternehmen in den Markt reinpumpt, damit die Produkte gekauft werden. Ich stelle mir die Frage, wie hoch der weltweite Marketingaufwand, das Gesamtbudget ist und wie gering wahrscheinlich, das ist jetzt nur ein Gedanke, die Aufwendung, die wir machen müssen, um klimawandeltechnisch mal auf die Spur zu kommen. Also ich glaube, all diese Summen, die so rumkursieren, die sind nichts gegen das, was wir in Werbung und Co. reinstecken. Ja.
Ich will noch mal ganz kurz was zu Moral sagen.
Und dann,
mir gefällt das Wort nicht so sehr. Für mich hat Moral irgendwie so oft so ein Zeigefinger, weißt du, so ein das macht man, weil es gut ist oder weil mir geht es wirklich einfach ganz persönlich ums Gewissen. Einfach
Gewissen, okay. Hm.
Mir geht es eigentlich wirklich nur darum, mir von innen, habe ich eigentlich Lust, da mitzumachen oder nicht? Mag ich mich eigentlich selber? Bin ich stolz auf mich? Also mir geht es wirklich darum, mehr als den Zeigefinger oder die anderen sind böse oder das müssten wir machen. Ich glaube, wir verändern nur was, wenn wir uns gegenseitig einladen, damit klarzukommen, weil woran möchte ich eigentlich selber teilhaben, was oder eben nicht teilhaben. Das wollte ich nur mal kurz noch dazu sagen. Ich meine, diese Frage der Marketing und der Werbung, unglaublich viel unseres Konsums ist ja heute Konsum, den wir eigentlich nicht brauchen. Die Marketing und Werbung schafft eine Nachfrage, die es eigentlich gar nicht gibt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt in Deutsch übersetzen würde, aber ich nenne das einfach False Needs. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was wird mit unserer Wirtschaft passieren? Ich nenne jetzt mal eine Zahl. Lass uns mal sagen, dass 50% unseres Konsums eigentlich Konsum ist, den wir gar nicht brauchen. Der uns auch gar nicht glücklich macht. Ne? Die Formel von Werbung und Marketing ist ja eigentlich, dir ständig zu sagen, du bist nicht gut genug.
Ja.
Ne? Du bist irgendwie, ist was mit dir falsch. Nicht? Als Frauen gerade hast du natürlich nicht den perfekten Körper. Immer mehr jetzt auch Männern, ne? Wird jetzt so ein Bild vorgegaukelt.
Ja.
Und du bist nicht gut genug, du bist nicht perfekt genug. Also irgendwie kannst du nicht glücklich sein. Aber wenn du dieses Produkt kaufst, dann wirst du glücklich. Marketing ist ja eigentlich so eine ganz große Maschinerie, um uns unglücklich zu machen, um uns dann irgendwas zu verkaufen. Lass uns einfach mal so eine Zahl in den Raum setzen, vielleicht ist es ganz falsch, aber lass uns mal sagen, 50% unseres Konsums ist eigentlich Konsum, den wir gar nicht brauchen und der uns auch gar nicht glücklich macht. Also nur ganz kurz, flüchtig macht er uns glücklich und danach macht er uns eigentlich gar nicht mehr glücklich. Was würde passieren, wenn jetzt 50% der Wirtschaft verschwinden würde? Kurzfristig natürlich erstmal ein riesen Drama. Natürlich die größte Rezession, die es je gegeben hat und unglaublich viele Arbeitslosigkeit. Und also wir wüssten gar nicht, wie wir sowas bewältigen müssten. Mhm. Und deswegen probieren wir natürlich das immer noch weiter. Noch immer, wir brauchen ja unsere 1 oder 2% Wachstum oder 3%, nicht?
Aber egal wie.
Egal wie. Aber wir wissen natürlich, dass der Planet das nicht mehr aushalten kann. Also irgendwann mal werden wir uns dieser Frage stellen müssen, wie können wir das alles zurückschrauben? Und ich glaube, umso früher wir es machen, umso besser. Umso mehr wir warten, umso mehr haben wir den Planeten zerstört und umso mehr wird es noch wehtun. Aber das ist jetzt weiter als ein anderes Beispiel von so einer Frage, wo wir sagen, wir haben eigentlich nur die Frage und wir haben noch keine Antworten. natürlich reden manche Leute von Grundeinkommen und lokale Solidaritäten und was, ne, alle möglichen. Aber eigentlich wissen wir doch nicht, wie das aussehen wird. Aber dass es kommen wird, daran gibt es keinen Zweifel. Also niemand mit ein bisschen Intelligenz kann eigentlich glauben, dass das heutige System endlos so weiter funktionieren kann.
Ja, und wir suchen dann immer Antworten aus unserer bisherigen Erfahrung und aus dem Spektrum, was uns bewusst ist. Und einen solchen Systemwechsel, ob selbst vorangebracht oder irgendwann knallt und es wird was passieren, ich glaube auch, das ist eine Blackbox. Wir können es nicht wissen. So, aber kann man das lernen? Also kann man lernen, damit besser umzugehen? Oder ist es wirklich das mit der Frage?
Also ich glaube schon, dass man sich vorbereiten kann, in einem gewissen Sinne. Also zum Beispiel aus dem Konsumwahn und der Marketingfalle auszusteigen. Nicht irgendwann mal zu merken, ich brauche das eigentlich nicht. Also ich weiß noch selber aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich samstags fast so automatisch in meinen Lieblings-Comicbuchladen gegangen bin und in meinen Lieblings-Plattenladen gegangen bin, um mir zu schauen, hey, was ist denn die neuesten CDs und der neueste Comic? Und da war einfach so ein Rausch, da gibt's was Tolles, irgendwas muss es doch geben.
Ja,
ich brauche was, genau. Und zu merken, hey, nee, brauche ich eigentlich nicht. Im Französischen gibt es so einen wunderschönen Satz, so ein Motto, das sagt, moins de bien, plus de lien. Weniger Güter, mehr Beziehung.
Ja.
Und darum geht es eigentlich grundsätzlich. Mhm. Nicht? Wenn ich eigentlich merke, dass es das, was mich eigentlich wirklich erfüllt, sind eigentlich Beziehungen. Sind eigentlich Freundschaften, sind Beziehungen zur Familie, sind eigentlich, dass ein Spielabend eigentlich 10-mal schöner ist, als mir jetzt letzte Netflix-Sachen anzuschauen. Wenn man das erstmal wirklich begreift, dann ändert sich ein Leben.
Mhm. Ja, aktuell sieht man eher, dass wir immer mehr Beziehungen haben im Social Media. Ja. Vielleicht weniger tiefgreifende Beziehungen. Aber weil wir so viele Beziehungen im Social Media haben, müssen wir auch mehr konsumieren, weil das ist ja das Spiel da. Also eigentlich versucht man dieses Prinzip, was du gerade beschrieben hast, durch die sozialen Medien zu katapultieren, nur auf eine perfide Art und Weise, weil wir den Menschen ja gar nicht mehr sehen. Und dann kommt der Konsum dazu und dann ist es hoch 3.
Ja, und viel auf Social Media ist ja auch gar nicht erfüllend, sondern dient ja eigentlich diese gleiche Leere zu füllen. Ne? Die kann ich jetzt füllen, indem ich was einkaufen gehe, oder ich kann sie füllen, indem ich was poste und dann schaue, hat sich das jemand angeschaut, gab es da Likes, gab es Antworten, und damit füllt man ja eigentlich, kann man ja die gleiche Leere füllen, nicht? Dass man immer schaut, und wer mag mich denn und wer findet mich denn toll und wer antwortet denn? Darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass wir einfach Beziehungen haben, wo wir zusammensitzen und dann einfach schöne Sachen entstehen und wir wirklich gesehen und gehört werden in unserer Realität und andere sehen und hören. Und
ja, die Leere. Ich finde es interessant, das Wort Leere finde ich total spannend. Die innere Leere zu füllen mit Fragen, worauf wir keine Antworten haben. Das klingt jetzt maximal esoterisch für andere Leute. Ich meditiere auch, ich benutze den Begriff esoterisch nur, um es für manche vorwegzunehmen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht esoterisch. Ich glaube, es ist der Kern. Wenn wir uns vorbereiten können, wenn wir das lernen können, dann bin ich optimistisch. Das wäre auch meine Frage an dich. Bist du optimistisch oder glaubst du, es steht schon 5 vor 12 oder 5 nach 12?
Ja, also diesen Sommer habe ich mir viel angeschaut und viel durchgelesen, eben gerade zur Klimakrise. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, da optimistisch zu sein. Also das war jetzt immer meine Erfahrung, hinzuschauen, nicht? Da habe ich auch lange selber wegschauen wollen, wie wir, glaube ich, das, was wir alle tun. Wir wissen natürlich, dass die Neuigkeiten wohl nicht gut sind und das, was uns da erwartet, spannend wird. Aber diesen Sommer habe ich angefangen, mich da wirklich da rein zu vertiefen. Und Puh, das ist schwer. Es ist wirklich schwer. Also ich bin nicht sehr optimistisch, dass wir schwere Zeiten vermeiden können. Das, ich habe junge Kinder, es ist zum Teil wirklich, wirklich schwer. Ich gerade letztens so, ich habe so ein altes, mittelalterliches so Schild, das fand mein Sohn ganz toll und meinte letztens so, ja, und meine Kinder und die Kinder meiner Kinder werden das dann auch haben. Und ja, ich habe mich nicht getraut, da zu sagen, hey, ich weiß gar nicht so sehr, ob nicht eine Zeit kommen wird, wo du die Frage stellen wirst, ob du auch Kinder haben willst, weil die Welt wirklich nicht, wenn man weiß, dass es wird wahrscheinlich wirklich, wirklich schwer. Gleichzeitig bin ich aber von Natur aus, vom Temperament aus optimistisch. Also ich glaube wirklich, dass es eben auch gerade durch die Krise immer mehr Menschen gibt, die sich dieser Realität stellen und dass wir auch gerade als Menschheit einen Bewusstseinssprung machen oder dass wir gerade so am Anfang von einem Bewusstseinssprung sind. Und die Frage ist jetzt, wer gewinnt, nicht? Wer ist schneller? Ist es unser Bewusstseinssprung oder ist es die Krise? Ist es das, was wir dem Planeten antun? Also ich glaube inzwischen nicht mehr, dass wir harte Zeiten vermeiden können. Aber ich glaube schon, dass es noch Möglichkeiten gibt, dass wir dem überleben.
Okay, da bin ich ganz bei dir, zumal ich ein großer Verfechter davon bin, keine Angst zu machen, weil ich glaube, Angst lähmt. Realitätssinn wiederum kann antreiben. Und ja, ich glaube auch, es wird schwierige Zeiten geben. Aber das heißt ja nicht, dass man aufgeben muss oder wegschauen. Und da sind wir wieder beim Thema von ganz am Anfang. Sondern ich glaube, das liegt in jeder unserer Hand. Und ich sage immer, Optimismus ist das eine, aber die Positivität im Leben, die Positivität im Umgang mit sich und anderen, das müssen wir uns bewahren, weil dann haben wir noch genug Antrieb.
Ja, das eine andere Art, das zu sagen, glaube ich, ist einfach zu sagen, es kommen einfach unglaublich spannende Zeiten auf uns zu.
Ja.
Und so toll ist unser heutiges Arbeits- und Konsumleben ja nicht. Ne? Viele Menschen haben ja das Gefühl, oh nein, wenn ich mich jetzt zum Beispiel der Klimakrise stelle, dann müsste ich ja mein Leben umkrempeln und dann müsste ich ja so Änderungen vornehmen. Ja. Aber eigentlich so spannend ist unser heutiges Leben ja wirklich nicht. Zum Teil. Also ich glaube, uns stehen da zum Teil wirklich schönere Zeiten bevor. Härtere, aber auch schönere Zeiten. Mhm. Viele Leute, die jetzt bei Fridays for the Futures mitmachen oder in Extinction Rebellion oder in solchen Sachen, finden da eigentlich einen Sinn, der ihr Leben bis jetzt gar nicht hatte. Ja. Finden da eigentlich so eine Art Brotherhood und Sisterhood, so eine Brüderschaft, die sie heute eigentlich gar nicht hatten. Ein Gefühl, dass sie eigentlich am Puls der Zeit sind, dass sie an der wirklich, wirklich wichtigen Frage mitarbeiten. Und das ist allemal schöner, als am Samstag in Kaufhof zu gehen.
Ja. Ja, oder an einem Arbeitsplatz zu sitzen, der an einem nagt, der einem überhaupt nichts bedeutet, wo man voller Leere sitzt, die Sachen abarbeitet und dann in den nächsten Bore-out oder Burnout rutscht. Auch das sehen wir ja als Resultat dieses Systems. Und ja, vielleicht hat der Kapitalismus in der jetzigen Form ein Update verdient. Ich glaube, dass wir uns hier zum Schluss nochmal einen ganz anderen Blickwinkel angenommen haben. Frederik, vielen Dank für deine Zeit, für deine, dass du Deutsch mit uns gesprochen hast. Ich habe sehr, sehr wenige Fehler gefunden. Ich glaube, wir müssen da nichts verbessern oder verändern oder noch nachträglich reinsprechen. Ich kann nur sagen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, das war ein spannendes Gespräch. Danke dir.
Das war das Gespräch mit Frederik Laloux. Wie gesagt, sein Videokurs ist in den Shownotes verlinkt, alle Infos zu ihm ebenso. Das war jetzt das Ende vom aktuellen Themenschwerpunkt und ich muss mich bedanken für richtig tolle Bewertungen bei iTunes, bei Apple Podcasts. Das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig dieser Themenschwerpunkt ist und ja, vielleicht passte es jetzt gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, 3-4 Wochen. Wenn du die Zeit bis dahin irgendwie füllen musst, wenn du sagst, Mensch, Arbeitsphilosophen, das hinterlässt eine Lücke in meinem Terminkalender. Es gibt noch jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe nämlich mit Tech Data einen IT-Podcast produziert. Der Podcast heißt Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir wollen, das ist unser Ziel, unser Motto, das Alltägliche, das, was wir einfach so in unserem Leben intuitiv benutzen, erklären und das Thema Tech ein bisschen greifbarer machen. Ich bin in dem Podcast selbst ein Lernender, das hört man raus, das ist völlig okay, das ist auch das Ziel. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche, einen wunderschönen Oktober und wir hören uns dann mit dem neuen Team-Spiel. Bis dahin, ciao, ciao.